Hi Julia, ich bin's Diana. Und heute habe ich mit Dr. Mata Bazargan gesprochen, einer Urogynäkologin hier aus Hamburg. Und dabei habe ich übrigens aufs falsche Knöpfchen gedrückt. Also wenn ich mich ein bisschen schwach anhöre, dann bitte ich das zu entschuldigen, ist mein Versehen. Und gesprochen haben wir über das Thema Inkontinenz, aus Ihrer Sicht das Tabu in der Frauengesundheit. Und ich habe auch noch einen Nachtrag. Wir reden auch ein paar Minuten über lokale Östrogenbehandlung bei Inkontinenz. Und da wollte ich noch mal sagen, dass das auch für Frauen nach Brustkrebs in Frage kommt und empfohlen wird. Ich hatte Sie dazu extra noch mal angeschrieben, Frau Dr. Bazargan. Und dann habe ich es aber auch selbst noch mal auf einem Vortrag gehört auf der Jahrestagung der Deutschen Menopausegesellschaft. Also niedrig dosiertes Östriol, auch für Frauen nach Brustkrebs, und zwar 0,03 Milligramm am Tag, ist safe. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Mata Bazargan. Die Frauenärztin hat sich auf Urogynäkologie und ambulante Schlüssellochoperationen spezialisiert und sieht deswegen jeden Tag, was das Älterwerden mit der Blase, den Genitalien und den daran hängenden Strukturen machen kann. Besonders am Herzen liegt ihr der Beckenboden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Bazargan.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Das finde ich wirklich richtig super. Und ich habe auch tatsächlich eine persönliche Frage. Man kann ja Wechseljahressymptome einteilen in die, die vor der letzten Blutung stattfinden und durch die Schwankungen bedingt sind, und in die, die dann nach der letzten Blutung kommen und eher mit so einem Mangel an Östrogen verbunden sind. Jetzt habe ich bei dieser ganzen Blasenproblematik immer geglaubt, das sei eindeutig eine Beschwerde aus der Kategorie, die irgendwann später kommt. So. Und jetzt stehe ich neulich an meiner Haustür. Mir war überhaupt nicht klar, dass ich zur Toilette musste. Ich musste plötzlich so doll. Ich bin förmlich losgerannt. Und das war so ein Aha-Erlebnis, dass ich dachte, was ist da eigentlich los? Und also ich bin definitiv in der Phase mit der Umstellung. Ist es der Hintergrund?
Jein, würde ich sagen. Das muss ich aber leider mit einem Jein beantworten. Also das Problem, dass man vor der Tür steht und praktisch in dem Augenblick auch diesen wahnsinnigen Drang hat, auf die Toilette zu gehen, das kann ein Grund für beginnende Inkontinenz sein. Mhm. Es kann aber auch sein, und es ist aber leider auch sehr häufig, dass es ein falsches Verhalten ist, was man sich angelernt hat.
Okay.
Das heißt, Psychologen erklären das ja so, dass durch ein Objekt bei uns eine Handlung ausgelöst wird, und dann durch Anblick von einem Objekt wird bei uns im Hirn ein Prozess im Gang gesetzt, zu einer Handlung führt. Das kennen wir aus dem pavlovischen Hund. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch mal an die Biologie früher mal erinnern könnten.
Klar.
Das war ja früher so, die Glocke und dann Speichelbildung.
Mm.
Wenn es nur diese Situation ist, es heißt auch wirklich auch Schlüsselinkontinenz. Das ist aber super selten. Also wenn Frauen beschreiben, dass sie nur inkontinent sind, wenn sie vor der Haustür stehen, dann könnte es so ein falsches, sagen wir mal, Verhalten sein. Es ist aber leider Gottes ist sehr häufig, dass es ein Symptom ist von der Inkontinenz, sogenannte Drangstörung.
Also ich hoffe jetzt, dass sich das nicht wiederholt, aber das ist wahrscheinlich auch eine Devise, mit der sehr viele Frauen umgehen mit dem Thema. Ich wollte deswegen jetzt mal allgemeiner werden. Also was ist denn da los, ne? Wenn der Zeitpunkt kommt, wo der Urogenitaltrakt nicht mehr monatlich von seiner gewohnten Dosis Östrogen geflutet wird, was verändert sich?
Also Östrogen, das sind ja meistens die Östrogene. Also bei Beginn der Wechseljahre kommt es so eine Abnahme von Produktion von Östrogene, und leider Gottes machen Östrogene sehr viel im Becken.
Mm.
Wenn die Wechseljahre eintritt, wissen wir, dass wir 30 bis 50% von unserer Muskelmasse verlieren.
Perspektivisch, also von dem Moment
von
an?
Dem, ja, um die Wechseljahre beginnend. Das kann bei vielen Frauen rasant kommen, das kann bei vielen Frauen schleichend kommen. Deswegen sind diese Inkontinenzproblematik bei vielen Frauen sagen, mit 50 bin ich inkontinent geworden. Die haben sicherlich diese Inkontinenzproblematik auch früher gehabt, aber durch die erhöhte Muskelmasse war das noch nicht so relevant gewesen.
Die Entwicklung lief.
Die Entwicklung lief, aber die Muskelmasse. Und dann kommt doch dazu, dass durch die Trockenheit der Scheide kommt es zu einer Abnahme von Durchblutung der Scheide. Das heißt, die Haut der Scheide wird dünner und dadurch werden solche Prozesse wie Drangstörung, dass man häufig auf die Toilette muss, auch ist es viel präsenter. Aber es gibt auch, ich habe auch viele junge Patienten leider, durch zum Beispiel Geburt eines Kindes, der ein sehr, sage ich mal, protrahierter Geburtsverlauf hatte und das Kind so groß war und das Becken praktisch das Verhältnis nicht stimmte, dass auch viele junge Frauen auch Inkontinenz haben, ohne dass sie in den Wechseljahren sind. Ich habe ja Patienten teilweise mit 30 und 40, aber das ist eher eine geringe Anteil von Patienten.
Mhm. Wie alt, also ist es schon so, dass der größte Teil
der Patiententeil sind Patienten über 50, genau. Und wenn man die genaue Anamnese macht, wenn gerade die Patienten, die dann abrupt mit 50 inkontinent werden oder zwischen 50 und 55, die beschreiben, ja, die Inkontinenzbeschwerden hatte ich auch schon mit 30, aber da gar nicht so ausgeprägt. Das war ja so ein ab und zu, wenn ich extrem Trampoli gesprungen bin oder Seil gesprungen bin, ist ab und zu Urin abgegangen. Aber jetzt ist ja so, wenn ich dann normal lache, dann geht der Urin ab.
Aber was ist denn überhaupt Inkontinenz? Das müssen wir vielleicht mal als erstes klären. Das ist ja ein Begriff, den definitiv niemand gerne mit sich selbst in Verbindung bringt.
Ja, es ist ja leider der größte Tabuthema in unserer Gesellschaft. Also
ja. Würden Sie sagen, das allergrößte?
Das ist der allergrößte. Früher war das die Wechseljahre ja auch so, weil die Wechseljahre hatte ja was mit Alterswerten, Falten, nicht mehr attraktiv. Inzwischen ist ja Wechseljahre total salonfähig. Also über Wechseljahre redet die ganze Welt, habe ich das Gefühl, jede Frauenzeitschrift, alle reden offen drüber, Schauspielerinnen, Models. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Inkontinenz auch irgendwann mal salonfähig wird. Ich habe noch nie gesehen, dass eine öffentliche Person, die über Inkontinenz spricht. Allgemein unterscheiden wir bei der Inkontinenz zwei Kategorien. Einmal ist das sogenannte Belastungsinkontinenz, das heißt Urinverlust bei körperlicher Belastung im deutschsprachigen Raum hat auch einen Namen Stressinkontinenz. Das hat mit Stress nichts zu tun. Viele denken Stress, was mit Kopfstress zu tun hat. Das ist aber reine Bauchstress, also körperliche Aktivität. Und das ist hauptsächlich so, wenn es Muskeldefekte da sind oder Bindegewebsschwäche vorliegt. Es haben auch leider sehr, sehr geringe Anteil von jungen Frauen, die noch nie Kinder geboren haben, die eine angeborene Bindegewebsstörung haben. Aber wenn es bei Frauen jenseits der Wechseljahre auftritt, hat es damit zu tun, dass wir durch die Wechseljahre, wie gesagt, 30-50% unsere Muskelmasse praktisch verlieren.
Das ist die Stressinkontinenz.
Das ist der Stress. Eine andere Art von Inkontinenz ist sogenannte überaktive Blase, die aus verschiedenen Symptomen besteht. Das ist vermehrtes Wasserlassen, häufig auf die Toilette gehen mit sehr geringer Menge vom Urin. Dann Drang-Inkontinenz. Das heißt, diese Patienten beschreiben das so, die verspüren einen Drang und dann läuft der Urin auch schon, ohne dass sie Zeit haben, auf die Toilette zu gehen. Und diese Symptome fasst man zusammen als sogenannte überaktive Blase und kann multifaktoriell sein. Das kann durch die Wechseljahre auch auftreten, wenn die Schleimhaut der Scheide durch Östrogenmangel trocken wird, durch häufige Blasenentzündung, was leider Gottes auch in den Wechseljahren häufiger auftritt, weil durch die Veränderung der Scheidenflora kommt es zu einer Trockenheit der Scheide und dadurch, dass wir Frauen leider auch noch eine kurze Harnröhre haben, können die Keime von der Scheide viel schneller in die Blase gehen. Und weil die Durchblutung auch schlechter ist und so eine Blaseninfektion sich manifestiert, dann kann diese Drangstörung wirklich lange anhalten. Sie müssen die Schleimhaut der Blase so vorstellen, wie erkläre ich mir meine Patienten, wie eine Teflon-beschichtete Pfanne. Und wenn es durch die Blasenentzündung diese Beschichtung weg ist, dann können diese Bakterien viel schneller an dem Topf anheften. Und wenn diese Schicht gut funktioniert, dann prallen die Keime weg. Und in den Wechseljahren, also wenn die Schleimhaut ein bisschen angegriffen ist, es trockener wird, dann haben die Keime viel bessere Chancen, praktisch dann anhaften an der Blase.
Also ich fasse das mal zusammen. Beide großen Arten von Inkontinenz können durch die Wechseljahre oder durch die hormonellen Umstellungen in der Lebensmittel sehr befördert werden.
Leider
das
Gottes, ja.
Ganz richtig. Ja. Ich wollte trotzdem noch mal einmal fragen, ab wann würde man denn von Inkontinenz sprechen? Also ich habe das Gefühl, viel mehr aufs Klo zu müssen als früher oder ich habe so ein Erlebnis wie vor der Haustür. Ist das dann schon Inkontinenz oder fängt die wirklich in dem Moment an, wo man das erste Mal einen Tropfen Urin verliert. Also ich glaube, dieser Begriff, wenn Sie sagen, es ist so tabuisiert, das hat auch damit zu tun, dass es keine Begriffe für diese Zwischenstufen gibt.
Genau. Oder? Also wenn man von Belastungsinkontinenz spricht, das ist ja wirklich, wenn es so eine Urinverlust kommt.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Wenn es nicht so einen Abgang von Urin geht, dann spricht man häufig auch von einem Drang. Deswegen auch, man hat früher diesen Begriff ja Drankinkontinenz genannt, davon ist man abgekommen und benutzt eher diesen Begriff überaktive Blase. Das hört sich auch besser an, aber beschreibt auch diese Symptome viel besser. Es sind ja viele Frauen, die gar kein Urin verlieren, aber permanent bis zu 30 am Tag auf die Toilette gehen. Das heißt, sie verbringen die meiste Zeit ihres Lebens auf die Toilette. Und es gehört auch zu Inkontinenz. Aber die sind ja gar nicht Inkontinenz, sie haben diese Drangstörung. Aber es gehört zu dem Thema Inkontinenz.
Ja, vor die Haustür trauen im Grunde genommen. Also wenn sie nicht wissen, wo die nächste Toilette ist. Wie oft begegnen ihnen solche Frauen?
Leider sehr viel. Und die Patienten kommen leider auch sehr spät zu uns. Also wenn ich die durchschnittliche, sage ich mal, bei Patienten mit dem Drang, die haben so 10 Jahre gewartet. Wir suchen das irgendwie auch zu verheimlichen von dem Partner, von den Kindern. Dann fängt das an, dass die dann auch keine Besuche mehr, die gehen auch nicht mehr ins Theater oder die Öffentlichkeit ist total tabu. Die sagen auch zu mir, die gehen ja nur noch zum Beispiel in bestimmte Straßen, wo die Toiletten kennen, sonst klappt das gar nicht. Das ist bei älteren Patienten. Die jüngeren Frauen sind ja anders. Die jungen Frauen, wir haben ja Internet, fangen dann zum Internet zu recherchieren. Was konnte das sein? Die jüngeren Frauen kommen eher. Die ältere Frauen, die keinen Zugang zu Medien haben, die kommen ja viel später. Und dann frage ich sie, wieso haben sie nicht mal mit jemandem drüber gesprochen? Die Antwort ist häufig, es war ja keine Zeit. Der Arzt war leider ein Mann oder es war mir unangenehm. Und ich kriege auch häufig die Antwort, viele Ärzte sagen ja auch, das gehört zu Alterswerden. Genauso, wenn sie Falten im Gesicht haben. Inkontinenz gehört dazu, das müssen sie hinnehmen.
Wir hatten ja auch schon einmal eine Folge mit Franziska Liesner, einer Physiotherapeutin. Und die war auch ganz empört darüber, wie oft Frauen sozusagen gespiegelt wird, es sei normal, Urin zu verlieren. Es ist aber nicht normal. Und man kann ja auch eine Menge tun. Also da kommen wir gleich noch hin. Sie haben vorhin gesagt, die Frauen trauen sich nicht mit ihren Ärzten vor allen Dingen, aber mit ihren Ärztinnen ja vielleicht auch nicht zu sprechen. Was würden Sie denn so einer Frau raten? Wechseln Sie Ihren Frauenarzt?
Man kann auch mit dem Hausarzt drüber sprechen oder auch mit Urologinnen. Also das sind die praktisch der Hauptansprechpartner. Und man muss, also wenn wirklich jemand solche Antwort bekommt, dass zum Alterungsprozess dazugehört, sie müssen damit leben, man kann sowieso nichts machen oder es bringt alles nicht, dann würde ich definitiv empfehlen, eventuell einen Gynäkologen zu wechseln. Die meisten Frauenärzte, also ich komme ja aus Hamburg und ich habe auch sehr viel Kontakt, also mit den Frauen ist in Hamburg, also die nehmen die Sache wirklich ernst, muss man sagen. Es ist vielleicht
ist auch definitiv auch mein Eindruck.
Genau, es ist auch jetzt eine Entwicklung. Das machen wir vielleicht früher da, also diese Vermeidungsstrategien von Seiten der Ärzte. Aber die meisten Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite aus Hamburg, die nehmen das Thema wirklich sehr ernst.
Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich komme zu Ihnen in die Praxis. Also mein Ich muss doll aufs Klo-Thema ist vielleicht noch größer geworden. Was würde dann passieren?
Also bei uns, wenn Sie bei mir in die Sprechstunde kommen, es wird erstmal eine ausführliche Anamnese durchgeführt. Das heißt, ich frage mal ganz genau, Also ob sie Operationen hatten, ob sie Medikamente nehmen, ob sie andere Erkrankungen haben. Weil ich hatte ja vorhin erwähnt, gerade die überaktive Blase ist multifaktoriell. Das kann auch unabhängig von Wechseljahre etc. durch ganz andere Faktoren wie Einnahme von Medikamenten oder falsche Einnahme von Medikamenten oder teilweise bestimmte Verhalten, die man sich eingeeignet hat, verursacht werden. Nach dieser Anamnese mache ich eine körperliche Untersuchung. Dazu gehört erstmal eine Urinuntersuchung, weil so ca. 20-30% der Patientinnen, die zu uns kommen, haben auch eine chronische Harnwegsinfekt, die sie nicht mehr merken.
Ah, genau. Danach wollte ich nämlich zum Schluss noch fragen. Okay, das ist also
das ist die erste Untersuchung, die wir machen. Genau.
Das ist die erste Untersuchung.
Genau.
Ja, aber das habe ich verschiedentlich gehört, dass das gerade, also je älter eine Frau wird, desto häufiger ist das ein Thema, dass es eine unentdeckte Harnwegsinfektion ist, die Teile des Problems ausmacht. Okay, aber das wird bei Ihnen sozusagen sofort.
Genau. Wir schicken auch bei Patienten mit Drang, dann machen wir auch eine Urinkultur. Also 80% der Keime kann man einfach mit so einem Urinsticks nachweisen. Da sind ja bestimmte, sind ja meistens E. coli, das sind die Darmkeime, die durch Abbauprodukt so eine Substanz produzieren, die diese Sticks positiv macht. Das sogenannte Nitrit ist dann positiv. Ah, die hat Harnwegsinfekt. Aber 20% der Keime, die leider auch so eine chronische Harnwegsinfekt machen, sieht man in dem Urinsticks nicht. Deswegen machen wir eine Kulturuntersuchung, die nach 3-5 Tage da ist. Dann können wir definitiv sagen, ob es durch eine Infektion verursacht wird, diese Drangstörung oder Dranginkontinenz oder nicht.
Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Dann ist das eine Untersuchung und dann vermutlich eine Behandlung mit einem Antibiotikum und man ist ein Problem, das einen möglicherweise massiv belastet hat, einfach los. Ne?
Ja.
Das erleben Sie?
Das erlebe ich. Es ist ja, würde ich sagen, 10% der ältere Patientinnen. Gerade Patientinnen, die vielleicht nicht zu Hause wohnen und Heimbewohner sind. Das ist sehr häufig. Meistens sind es auch Keime, die ein bisschen hartnäckiger sind, aber wenn man nach einer Behandlung, nach, sage ich mal, 10-15 Tage, manchmal auch bis 2 Wochen, dann sind die Symptome deutlich weniger.
Und Sie haben vorhin gesagt, falsches Verhalten. Was ist denn dann der Fehler?
Falsches Trinken. Man mag es gar nicht glauben, aber zwischen Hirn und Blase gibt es Kreisläufe und die sind miteinander verkuppelt. Vor 10 Jahren habe ich festgestellt, wieso habe ich denn auf einmal in meiner Sprechstunde so viele junge Frauen, also junge Frauen sage ich zwischen 18 bis 30, die noch nie ein Kind geboren haben, das alles tiptop ist. Und im Rahmen der Diagnostik, was wir machen, machen wir sogenannte Miktionsprotokoll, dass wir geben dem Patienten ein Tagebuch, dann schreibt man, was man trinkt und wie man trinkt und wann man auf die Toilette geht und wie viel Urinmenge man hat. Und das falsche Verhalten ist, dann haben wir dann herausbekommen, dass diese Patienten einfach immer schlückchenweise trinken. Es war ja vor 10, 15 Jahren ging das so, also Wasser ist ein bisschen Appetithemmer. Wenn man immer Hunger hat, soll man Wasser trinken und wenn, dann hat man nicht mehr so einen großen Hunger. Und dann liefen die Frauen alle mit so einer Flasche in der Tasche und immer
das
wieder.
Das tun ja immer noch, oder ja, das tun immer noch sehr
ja,
viele.
Alle 5 Minuten ein Schlückchen trinken. Leider Gottes, habe ich ja vorhin erzählt, ist die Blase ja mit dem Hirn gekoppelt. Und irgendwann, jedes Mal, wenn man was trinkt, wird auch ein Reflex in der Blase ausgelöst, dass man auch auf die Toilette muss. Und das ist unabhängig von, wie viel man trinkt. Und man sieht dann, diese Patienten trinken am Tag auch so 20 Mal immer wieder ein bisschen Schlückchen und dann gehen die auch alle halbe Stunde auf die Toilette und haben Urinmengen von 50 Milliliter. Das ist eine halbe Tasse. Und wenn wir diese Frauen sagen, die sollen mal ihr Trinkverhalten ändern, das heißt, man soll trinken natürlich, wenn man Durst hat, aber dann auch gleich so 250 Milliliter, ein ganzes Glas voll. Dann auch erstmal lassen. Das bringt viel, viel mehr und man kann dadurch die Drangsymptomatik auch reduzieren.
Also das finde ich jetzt sehr interessant, dass man mit sowas Einfachem das erreichen kann und vor allen Dingen, wie wenig bekannt das ist. Das ist so ein bisschen, man soll ja inzwischen auch nur noch mit großen Abständen essen. Also,
ja, genau.
Das ist dann Intervalltrinken, was Intervall wir hier machen.
Genau.
Aber das ist doch ein super Tipp. Gibt es noch andere Tipps, die Sie so haben, wo Sie sagen, das haben die Frauen einfach nicht auf dem Zettel, dabei wäre es so einfach?
Ja, also wir hatten ja vorhin über die Schlüsselinkontinenz gesprochen. Das ist auch ein Verhalten, was man sich angeeignet hat. Ich sage mal den Patienten, wenn sie das Problem haben, versuchen sie sich irgendwo hinzusetzen, wenn sie diesen Reiz haben. Dass man nicht sofort auf die Toilette rennt. Dieser Reiz geht ja auch weg. Oder als Tipp sage ich den Patienten, wenn es dieser unstillbare Drang kommt, und sie wissen, sie waren ja vor einer Viertelstunde auf die Toilette, das heißt, es kann nicht sein, dass in der Blase was ist. Versuchen Sie mal einmal gegen die Harnröhre zu drücken. Und durch diesen Reiz wird der andere Reiz unterdrückt. Oder sitzen Sie sich mal irgendwo fest hin und versuchen an was anderem zu denken. Und viele Frauen sagen, das stimmt. Wenn ich zu Hause bin, kann ich das auch machen.
Das ist auch ein guter Tipp. Mhm. Und ist es denn wirklich so, also gibt es so eine Regel, wie oft man am Tag maximal zur Toilette gehen sollte?
Es kommt natürlich darauf an, wie viel Sie trinken. Also wenn Sie normal trinken, trinken ist 1,5 bis 2 Liter. Da geht man, also eine normale Blase hat eine Kapazität von 300 Milliliter und man geht so ungefähr 8-mal am Tag auf die Toilette.
8-mal. Okay, genau. Da muss ich jetzt mal zählen.
Ja, und dann ist es auch wichtig, also eine der Symptome, die sogenannte überaktive Blase, ist auch, dass man nachts sehr häufig auf die Toilette geht. Also Patienten beschreiben, dass sie teilweise 6 bis 7 Mal nachts auf die Toilette gehen, obwohl sie ab 18 Uhr nichts mehr trinken.
Okay, das und ist das Ende ist der Nachtruhe und das ist ja auch maximal belastend.
Man weiß, der Schlafentzug führt zu viele andere Erkrankungen, unter anderem Depressionen. Mhm. Und das kann man ja anhand diesem Miktionsprotokoll, also Miktionstagebuch, kann man sehr gut feststellen. Mhm. Es ist aber auch so, dass wenn man sehr häufig auf die Toilette geht, dann fragen wir auch häufig, was trinken Sie denn? Dann kommt es häufig raus, dass es gar nicht krankhaft ist. Das sind alles berufstätige Frauen, die den ganzen Tag berufsbedingt nicht trinken können. Die kommen um 18 Uhr nach Hause und ab 18 bis 23 Uhr trinken 2,5 Liter Flüssigkeit. Und dann muss man, wenn man 2,5 Liter Flüssigkeit so spät trinkt, dann muss man auch auf die Toilette gehen. Das ist normal. Pathologisch, also krankhaft ist, wenn man nicht trinkt, auf die Toilette geht, also ständig auf die Toilette muss und dann kommt immer sehr geringe Menge. Das ist krankhaft.
Mhm. Ich wollte jetzt noch mal fragen, in die Wechseljahre kommen ja alle Frauen. Das ist ja so der Witz an den Wechseljahren.
Das ist ein Weg, den wir alle gehen werden, genau.
So sieht's aus. Aber nicht alle haben Probleme und schon gar nicht so vom selben Ausmaß. Also kann man sagen, wer besonders gefährdet ist?
Besonders gefährdet sind natürlich Frauen, die schon vorher einen Schaden haben, einen Beckenbodenschaden haben.
Das heißt Frauen, die vaginal entbunden haben?
Nicht nur vaginale Entbindung, die eine schwere vaginale Entbindung vorliegt oder dass sie schon in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft Inkontinenzprobleme hatten. Mhm. Und dass diese Frauen das mit viel Training und viel Beckenbodenübung praktisch diese Inkontinenz nicht mehr merken. Diese Frauen sind besonders gefährdet. Wir hatten ja vorhin besprochen, 30 bis 50% mhm. unserer Muskelmasse verschwindet. Das mhm. heißt, diese ganze antrainierte Muskulatur ist dann weg. Mhm. Und dann kommt das praktisch zum Vorschein der Inkontinenz.
Und gibt es noch andere Faktoren, wo Sie sagen, da ist es besonders hilfreich, wenn Sie früh darauf aufmerksam werden?
Ja, Frauen, die Probleme mit der Trockenheit der Scheide hatten oder Frauen, die dann eine Senkung hatten. Also wir hatten über das Thema Senkung gar nicht bis jetzt gesprochen. Senkung heißt, wenn die Beckenbodenorgane praktisch aus der Scheide rausgucken. Das kann die Blase sein, das kann der Darm sein, das kann auch die Gebärmutter sein. Und das sind ja auch alles Beckenbodenschäden, die dann durch die Geburt oder durch andere Faktoren wie chronische Husten, schwere körperliche Arbeit, die wir eigentlich in unsere also in Großstädten nicht mehr sehen, aber je ländlicher das wird, wir sehr häufig beobachten Frauen, die schon als Kindheit anfangen, große Kartoffel, also auf dem Landwirtschaft arbeiten. Die kriegen das auch sehr häufig, ohne dass sie überhaupt ein Kind geboren haben, dass sie eine Beckenbodensenkung haben. Und mit Wechseljahre, wenn praktisch das Bindegewebe auch nachlässt, weil wir wissen auch, dass zusätzlich so unsere Muskelmasse, die verschwindet, auch das Bindegewebe schlechter wird und auch durch Östrogenmangel auch eine ganz andere konsistent bekommen. Und dann kommen ja auch solche Erkrankungen wie Senkungserkrankung zum Vorschein.
Eine Beckenbodensenkung, würde man die unter allen Umständen bemerken?
Ja.
Oder kann man davon auch überrascht werden, dass man sozusagen von der Gynäkologin dann plötzlich hört, sie haben eine Senkung, aber man hat gar keine Beschwerden?
Das gibt auch. Aber diese Probleme, also wenn man eine Senkung hat und es gar nichts merkt, ist auch nicht schlimm. Da macht man auch gar nichts. Man empfiehlt nur Beckenbodentraining zu machen.
Okay.
Beckenbodenerkrankungen sind nur dann relevant, wenn es auch einen Leidensdruck macht.
Und können Sie noch einmal erklären, wie die Senkung mit der Inkontinenz zusammenhängt?
Durch die Senkung, gerade im vorderen Scheidenbereich, also wo die Blase sitzt, kann es kommen, dass durch die Dehnung der Haut auch die Nerven auch mitgedehnt werden. Also wenn Sie müssen vorstellen, die Blase ist ja eigentlich, das ist ja auch nicht die Blase, die sich senkt, sondern das ist der vordere Scheidenwand. Und da laufen auch viele Nerven, die die Blase versorgen. Wenn jetzt dieses Organ komplett gesenkt ist oder teils gesenkt ist, kommt es zu einer Dehnung von diesen Nerven und es kann zu einer Drangstörung führen. Aufgrund der Senkung. Ja, weil die Nerven der Blase sich auch dehnen beziehungsweise dann nicht mehr so gut funktionieren. Es kann aber auch sein, das wird jetzt ein bisschen komplizierter, dass sogar eine Senkung eine Inkontinenz versteckt. Und zwar, dass wenn die Blase komplett gesenkt ist, auch unter die Gebärmutter und aus der Scheide herausguckt, dass es wie eine Tamponwirkung hat, dass das die Harnröhre dadurch ein bisschen eingeknickt wird. Und wir nennen in so einem Fall über sogenannte Quetschharnphänomen, dass die Harnröhre eingeknickt wird und man nicht so gut Wasser lassen kann. Das ist insofern am Anfang ist ein bisschen vorteilhaft, weil die Patienten ihre Inkontinenz, was sie jahrelang hatten, nicht mehr merken. Am Ende führt das dazu, dass sie gar nicht mehr Wasser lassen können. Das heißt, sie müssen praktisch dieses Organ, was rausgefallen ist, erstmal reinschieben, damit sie überhaupt Wasser lassen können.
Also ich glaube, ich muss meine Folge wirklich zum Thema Beckenbodensenkung machen. Das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen, hochgradig tabuisiert und letztendlich sehr verbreitet. Aber ich würde jetzt gerne für heute bei dem Thema Inkontinenz bleiben. Wir können ja langsam mal kommen zu diesem Bereich, was hilft denn eigentlich? Also als allererstes fällt mir ein die lokale Östrogenisierung. Was würden Sie denn sagen, kann man mit lokalen, also mit lokal wirklich nur vor Ort wirksamen Östrogencremes und Zäpfchen erreichen? Ist das wirklich so der Heilsbringer?
Es ist wirklich so. Also erstmal so, wir hatten ja vorhin gesagt, was ist, wenn die Patientin zu uns kommt? Wir machen auch immer bei der, also nach der Urinuntersuchung und Anamnese macht man natürlich eine gynäkologische Untersuchung und sogenannte Scheidenschleimhautatrophie oder Östrogenmangel sieht man.
Ja.
Die Scheide sieht anders aus und das erkennen eigentlich alle Gynäkologen. Wenn so ein Fall vorliegt, dann empfehlen wir tatsächlich Östrogene und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass durch die Östrogene sogenannte Zellerneuerung fordern und zu einer besseren Durchblutung der Scheide und zu besserer Produktion von Flüssigkeit in der Scheide führen. Zusätzlich fördern die Östrogene auch eine Kontraktion der Harnröhrenmuskulatur, was wir für die Kontinenz brauchen.
So eine Art Schließmuskel, so eine kann man sich auch vorstellen.
Genau.
Ne?
Der Schließmuskel der Harnröhre wird durch Östrogene positiv beeinflusst.
Ah, okay.
Und also wenn wir sehen, dass die Patienten ein Schleimhautatrophie haben oder Östrogenmangel haben, empfehlen wir als allererstes wirklich eine lokale Östrogenisierung. Als lokale Östrogenisierung empfiehlt man entweder Estriol oder Estradiol. Das sind schwache Östrogene. Da kann man in Form von Tabletten, Säppchen oder Creme anwenden. Bei der 50-jährigen Patienten sieht man diesen Östrogenmangel eher weniger. Aber ich habe, muss ich ehrlich sagen, noch nie eine ältere Patientin, sage ich mal, um 70 gesehen, die keine Scheidenschleimhautatrophie hat. Das habe ich noch nie gesehen. Die haben alle eine Scheidenschleimhautatrophie, wenn sie keine Hormonbehandlung machen.
Und würden Sie das dann auch wirklich jeder Frau empfehlen, das zu machen ab einem bestimmten Alter? Also sagen wir mal ab 50.
Das empfehle ich auch. Also mit einer lokalen Östrogenisierung kann man sowohl Libidoverlust als auch Schmerzen auch beheben.
Also ich habe auch gelesen, dass die Strukturen der Scheidenhaut sich verändern, bevor man das selber merkt. Soll heißen, die Frauenärztin sieht das, bevor man es selbst wahrnimmt. Würden Sie das auch sagen, dass das so ist?
Das würde ich auch so sagen, genau. Okay. Wir haben ja häufig gesagt, wenn die Patienten sagen sie, merken sie nicht beim Verkehr, dass was wehtut oder haben sie Inkontinenzproblematik? Nö, haben sie nicht. Und wir sehen das, aber dann empfehlen wir trotzdem eine lokale Östrogenisierung.
Also eigentlich ja wirklich eine total einfache Methode, die sehr oft sehr viel helfen kann und ja auch all diese Risiken, die man ja immer noch diskutiert bei der systemischen Östrogentherapie eben halt ja
umgehen kann, genau. Aber sie glauben gar nicht, wie viele Patienten es trotzdem ablehnen. Man erklärt den Patienten, was man von Vorteile hat, was man von Benefit hat, wird es trotzdem bei, sage ich mal, so ein Viertel der Patienten gar nicht angenommen.
Ich staune auch manchmal darüber, dass wirklich auch sehr informierte eigentlich und gebildete Frauen gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es nochmal was ganz anderes ist als die klassische Hormonersatztherapie mit Pflaster oder Tabletten. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir da jetzt nochmal drüber sprechen. Also im Grunde genommen wäre das ja der Ratschlag, sich das einfach irgendwann verschreiben zu lassen oder einfach nachzufragen beim nächsten Besuch bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt, hat sich was verändert und könnte ich davon profitieren, ne?
Ja, ich würde es begrüßen.
Ja, weil Sie dann ja auch die Frauen sehen, die die Probleme im fortgeschrittenen Stadium haben, ne?
Ja.
Vielleicht können wir nochmal einmal ganz kurz anreißen, was denn das dann für fortgeschrittene Befunde sind, die man womöglich wirklich vermeiden kann. Jetzt mal abgesehen, ich meine, es gibt ja auch Frauen, die haben gar keine, also es gibt viele Frauen, die haben gar keine Partner und gar keinen regelmäßigen Verkehr.
Und das ist
von
auch das Problem.
Merken die das ja vielleicht
genau.
nicht, ne?
Das sind Frauen, die regelmäßig Verkehr haben, die merken das.
weil es ja die Scheide trockener wird und die Scheidenschleimhautatrophie wird es von denen relativ früh bemerkt. Mhm. Frauen, die keinen Verkehr haben, die merken es erst zu spät. Und die, es gibt ja viele Gründe, warum Frauen gar keinen Verkehr haben. Und die verdrängen das auch komplett. Die wollen auch mit dem Thema Sexualität gar nicht mehr zu tun haben. Ich sehe auch manchmal Befunde, wo man sagt, das kann doch gar nicht sein, dass man in Deutschland noch mit so einem Befund so spät noch zum Arzt geht. Also jemand, der regelmäßig sonst zum Arzt geht, aber Frauenärzte meiden die meistens, die Frauen. Schlimmer ist, wenn sie schon, leider Gottes sind viele in den 70ern, haben sie ihre Gebärmutter verloren aus irgendeinem Grund. Man hat früher, war das so, wenn man praktisch das zweite, dritte Kind gekriegt hat, hat man auch gleichzeitig die Gebärmutter entfernt, weil es ja daraus Krebs entwickeln konnte. Und die gehen ja gar nicht mehr zum Frauenarzt.
Okay.
Die kommen ja dann, Befunde erstmal Senkung, Inkontinenz, dann kommt auch die Verengung des Scheides. Es gibt auch eine andere Art Erkrankung, wie zum Beispiel Lichen, was auch im Alter auftreten kann. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo eine, so eine Verengung des Scheides kommt.
Wird auch alles viel zu spät diagnostiziert.
Ja,
und so
die Patienten kommen, die Patienten haben seit Jahren Juckreiz, die haben blutige Scheide und Labien und suchen dann erst einen Arzt auf, wenn es alles infiziert ist. Ja.
Ich würde jetzt aber gerne auch nochmal auf die systemische Östrogengabe kurz kommen, denn wir erinnern uns damals, die große, große WHI-Studie, die hat ja gezeigt, dass eine systemische Östrogengabe das Risiko einer Inkontinenz sogar erhöht. Es ist total verwirrend, ne? Weil die lokale senkt es definitiv.
Ja.
Wie wird denn da heute drauf geguckt auf diese Zahlen? Wie wird das heute eingeordnet?
Also es wird sehr kritisch beguckt. Also diese Studie, das kann ich gar nicht glauben, dass eine systemische Östrogengabe oder Hormonbehandlung so eine Inkontinenz führt. Also so sehe ich das gar nicht.
Haben Sie denn positive Erfahrungen gemacht mit der systemischen Östrogentherapie?
Ja, wir haben ja auch eine ganze Reihe, also sage ich mal, Frauen im mittleren Alter, jüngere, mittlere Alter, so mit 50, die dann mit Inkontinenzproblematik zu uns kommen und dann aber auch stark psychisch belastet sind und beschreiben es auch, dass danach eine systemische Hormonbehandlung auch die Inkontinenz weg war. Das beschreiben sie sehr häufig.
Okay, also das ist Ihre Erfahrung, auch wenn sie es nicht mit Daten belegen lässt im Augenblick. Okay, alles klar. Wir hatten jetzt die Hormone als sehr aussichtsreiches Behandlungskonzept. Was wäre denn das Nächste, an das Sie denken würden? Also welche Medikamente oder sonstigen Hilfen gibt es eventuell noch?
Ja, wir hatten bei der überaktiven Blase, hatte ich ja vorhin erwähnt, die Blase ist praktisch, muss man vorstellen, dass sie sich zusammenzieht, ohne dass man will. Das heißt, so eine Art Spasmusterblase vorliegt. Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die das Problem beheben können. Das heißt, die führen zu einer Relaxierung der Blase. Diese Medikamente sind auch sehr also zum Teil nebenwirkungsarm. Und ich bin immer wieder erschrocken, bevor Patienten müssen leider bei einer Sprechstunde so relativ warten, bis sie einen Termin, eine urogynäkologische Sprechstunde kriegen. Und die kommen teilweise hin und die kriegen das Medikament und sind glücklich und sind komplett kontinent. Und das ist leider auch sogar bei meinen ärztlichen Kollegen ziemlich noch unbekannt, dass man mit gewissen Medikamenten auch die überaktive Blase sehr, sehr gut therapieren kann.
Die sind alle verschreibungspflichtig, ne?
Die sind also alle verschreibungspflichtig, genau. Man muss auch natürlich vorher auch eine Untersuchung machen, ob das auch eine überaktive, beziehungsweise das ist zum Beispiel, muss man Harnwegsinfekt ja ausschließen, eine chronische Harnwegsinfektion.
Also auch da wahrscheinlich eine Folge der großen Tabuisierung, dass das sich einfach noch nicht rumgesprochen hat, dass es da eben doch Behandlungsmöglichkeiten gibt. Gibt es noch eine dritte Option?
Medikamentös, meint ihr jetzt? Es gibt so Belastungsharninkontinenz auch ein Medikament, was aber nicht so gut von Patienten angenommen wird, weil es ja starke Übelkeit macht. Dieses Medikament ist ein Antidepressivum. Fluoxetin ist das. Das gibt man eigentlich als Antidepressivum und man hat dann festgestellt, Frauen, die an Depressionen mit diesem Medikament behandelt wurden, die hatten auch danach keine Inkontinenzbeschwerden.
Ist ja irre.
Aber das, wie gesagt, das Medikament ist ein Antidepressivum. Viele Frauen haben gar keine Depression und sobald Namen Antidepressivum hören, wollen sie es gar nicht einnehmen.
Ja, auch verständlich.
Und auch die Übelkeit. Das Medikament macht in den ersten 4 Wochen starke Übelkeit, wo die Patienten sehr stark in ihrem Alltag eingeschränkt sind. Und wenn man Kinderwunsch hat, also das ist in der Schwangerschaft kontraindiziert.
Okay.
Also in den USA ist das Medikament viel verbreiteter, aber in Deutschland ist dieses Medikament nicht sehr üblich. Das ist ein Standardtherapienbehandlung der Depression, aber nicht für Inkontinenz. Es ist ein Medikament, was zugelassen ist, aber nicht so gut angenommen wird.
Ja, das nächste Tabu, ne, mit den Antidepressiven. Wir haben noch ein paar abzuarbeiten.
Ja.
Wir kommen ja schon langsam zum Ende. Ich wollte Sie noch mal einmal fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt in vielen Köpfen unserer Hörerinnen aufkommt, die Frage, gibt es ein zu spät?
Nein, es gibt nie ein zu spät. Und ich muss auch noch mal betonen, zum Vorteil an Inkontinenz oder auch Beckenbodenerkrankung ist es, das ist ja nicht wie eine Tumorerkrankung. Diese Erkrankung behandelt man dann, wenn es einen Leidensdruck macht. Mhm. Ich habe eine Reihe von Patientinnen, die komplett inkontinent sind und sie sagen, ich will gar keine Behandlung, ich benutze eine Binde und bin glücklich.
Okay.
Und das gibt ja auch. Man kann Inkontinenz immer behandeln. Ich habe auch 90-Jährige, die ich behandle, die sagen, bis dahin hat es mich nicht gestört, und jetzt stört mich das. Und das muss man immer im Hinterkopf haben, dass man nicht so, also wenn man keinen Leidensdruck hat, dann muss man es auch nicht behandeln.
Ja, und ich finde, was wir auch nochmal sagen müssen, ist, dass es ja dieses, das Stichwort Beckenbodentraining haben wir ja jetzt fast gar nicht.
Beckenbodentraining ist wahnsinnig wichtig.
Ja, und Sie haben es ja auch gesagt, 30-50% der Muskelmasse, also das ist wirklich der allererste Schritt, dafür zu sorgen, dass man davon was zurückbekommt.
Genau.
Mit großer Aussicht auf Erfolg.
Ne? Genau, dass man Lokalöstrogenisierung und also dreimal so viel Sport macht, wie es man vorher gemacht hat, dann kann man vielleicht diese Erkrankung ja hinauszögern oder so gar nicht, also dass es manifest wird.
Ja, und Sport ist das eine, gezielte Beckenbodenübungen sind ja nochmal viel effizienter.
Ja.
Ne? Also da gibt es ja mittlerweile auch tolle Programme, auch im Übrigen eine Arbeitsgemeinschaft der Physiotherapeuten in der Gynäkologie, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Kann ich in die Shownotes nochmal stellen, da kann man sich sozusagen gezielt Physiotherapeuten suchen, die sich auskennen. Ne?
Ja, genau. Und es gibt eine Reihe von Physiotherapeuten, die extra wirklich Beckenbodentherapeuten sind. Und die kennen sich wirklich sehr gut aus. Und diese Behandlungen bezahlen auch die Krankenkassen.
Ja, das ist, glaube ich, vielen auch nicht bewusst. Ne? Mhm. Also, gut, dass wir es nochmal gesagt haben. Gibt es noch irgendwas anderes zum Abschluss, liebe Frau Dr. Basagan, dass Sie den mittelalten Frauen, die uns gerade zuhören, nochmal zurufen möchten, was sie sich wünschen würden, dass einfach jede Frau das weiß,
genau,
dass es bewusster macht.
Dass man wirklich, wenn man die Symptome einer Inkontinenz hat und Leidensdruck hat, dass sie auf jeden Fall versuchen, mit jemandem zu sprechen, mit ihrem Hausarzt, Gynäkologe, Urologe, und dann versuchen sie es, wenn das doch niemand es ernst nimmt, dass man sich an einem Beckenbodenzentrum wendet. Es gibt ja Reihe in Hamburg, genau, dass man darüber zumindest über das Thema spricht, und man kann es wirklich sehr gut behandeln. Und man darf nicht so denken, oh Gott, das ist ein Alterungsprozess und damit muss ich leben. Das muss man nicht.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dafür danke ich Ihnen herzlich, liebe Frau Dr. Basagan. Ich freue mich sehr, dass Sie da gewesen sind
und
Ihr
Wissen
mit uns geteilt haben. Dankeschön.
Ja, danke auch.
Und vielleicht setzen wir unsere Enttabuisierungsoffensive eines Tages zusammen fort.
Genau, würde ich mich sehr freuen. Genau, ich bin dabei.
Ja, super. Alles Gute und tschüss, ne?
Ja, tschüss. Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.